Los. Prost, Gregor.
Ubuntu mir, was?
Und willkommen beim, jetzt müssen wir noch synchron zusammenbringen, beim Biertaucher-Podcast.
Folge 148. Wir schreiben den 17. März 2014. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg.
Danke.
Und wir befinden uns in der Zypresse
beim Garib, Westbahnstraße 35a, 1070 Wien. Tja, Gregor, was hast du erlebt?
Ich war im Kinosessel und bin über eine mickrige Techie-Geschichte gestolpert.
Na, dann schieß mal gleich los mit deiner Techie-Meldung, weil ich werde mich dann sehr anschließen mit Report von Chemnitzer Linux da.
Ja, ja, das kann man so am Anfang reinstreuen. Der Mark Shuttleworth von Canonical, die Firma, die sich
der Mr. Ubuntu.
Mr. Ubuntu, genau, hat wieder mal Aussagen getätigt und hat gemeint, am Desktop wird ihr selbstentwickelter Mir Display Server, das ist so ein X-Server.
Also genau. Nicht X.org.
Eben nicht,
sondern was anderes.
Richtig, genau. Mhm. Also es gibt ja jetzt so diesen Generationenwechsel, ja. Haben das schon ein paar Mal erzählt. Der X.org-Server wird abgelöst vom Mainstream der Linux-Distributionsszene.
Das heißt, ich muss mich endlich nicht mehr darum kümmern, Nvidia-Grafiken auf X.org zu konfigurieren zu müssen.
Also es wird auf jeden Fall, schauen wir mal, wie die neuen Display-Server werden. Warum ich das jetzt erwähne, ist halt nur deswegen, weil die ganze Szene, also ein X-Server programmiert sich nicht leicht und sie müssen halt jetzt schnell vom Start wegkommen, sie haben dieses Ubuntu Touch, dieses mobile Betriebssystem und jetzt schaut es halt so aus, als würde es sich am Desktop noch weiter verzögern und irgendwie war es auch zu erwarten, sage ich jetzt mal.
Also ist schwieriger als gedacht.
Ja.
Aber sie werden daran arbeiten. Man wird sehen.
Müssen sie, ja, richtig. Das soll ja aus einem Guss werden. Also Ubuntu Touch und
alles ganz super duper. Haben wir das nicht bei Windows 8 schon gehört, dass da alles besser wird und so?
Ja, verschrei es nicht. Ja, ich muss auf Holz klopfen, dass das schmerzloser abgeht.
Alles bleibt Ubuntu. Besser und
genau, total touchy und wishy.
Und sonst hast du extrem viel schöner gelebt und warst ordentlich im Kino.
Ja, das kann man dann am Ende noch zur Entspannung drüber streuen, würde ich sagen.
Gut.
Also, du warst in Chemnitz.
Ich war auf den Chemnitzer Linux-Tagen, bin schon wieder zurück, bin noch ein bisschen groggy und werde davon jetzt ausreichend erzählen. Ich habe sehr viele Interviews gemacht mit dem Mikrofon, das mir der Michael geschenkt oder geborgt hat. Mhm. Allerdings bin ich noch überhaupt nicht zum Schneiden gekommen. Ich habe auch immer sehr pubertär in meine eigenen Interviews reingekichert. Deshalb werden die Interviews, wenn überhaupt, erst in den nächsten Folgen dran gestückelt. Also ich werde es bis Mittwoch sicher nicht schaffen.
Okay, verstehe. Das also wirst du noch ein
Schulung
bisschen.
Und so. Ich brauche einfach und habe es eigentlich hauptsächlich auch genommen, um selber dann einen Artikel für das nächste RIS-Journal schreiben zu können. Mhm. Also ich habe es nicht so aufs Audio geachtet, sondern
ja, also zum aber Teil. Das ist ja Zoom-Qualität, also so ein Zoom-Fabrikat.
Also ja, also das Mikrofon war super.
Ja? Und also auch zu bedienen, weil das Zoom H2, das man da verwenden, ist ja da.
Ja, okay. Also mit dem Mikrofon habe ich es ja mal geschafft, den Mitch Altman auf ein Chaos-Computer-Camp zu interviewen und eine Viertelstunde lang nicht zu merken, dass ich nicht zweimal auf den Rekordknopf gedrückt habe. Ja. Also das ist mir jetzt nicht passiert, da hat man auch sehr optisch ein sehr cooles Feedback auf dem Bildschirm,
das
er aufnimmt. Und
sehr Kombi mit Video.
Ich habe auch so zwei wiederaufladbare AA-Batterien reingetan und die haben fast die ganze Zeit gehalten. Also sind dann schon extrem schwach geworden, aber das Mikro hat immer noch aufgenommen, hoffe ich, weil ich habe die SD-Karte noch nicht.
Mhm. Und hast du das Video auch benutzt oder hast du
jetzt rein? Nein, Audio? Ich habe jetzt rein Audio gemacht. Ich war ein bisschen sehr, wie soll ich sagen, sehr anstrengend.
Das ist dann alles. In der Stresssituation natürlich schwierig, wenn man dann noch.
Ich versuche es chronologisch zu erzählen, du unterbrichst mich einfach und quasselst rein, dass ich nicht seinen
Monolog. Ich versuche nachzufragen.
OS Domotics, Open Source Domotics, ist mit der Arbeitsführung sind wir vier Mann hoch hingefahren, unter anderem mit Florian und fünf Mann hoch waren wir dann dort. Also der Ralf, der war gleich noch sehr selten im Podcast, Ralf Schlatterbeck, ist direkt dort zu uns gestoßen und schon am Freitagabend gab es eine Art Pre-Drinking oder wie man das nennt, also in einem
Opening.
Turmbräuhaus hat das geheißen, in einem Bierlokal in Chemnitz und ja, da haben wir so der Sven Guckes, der auch schon mal im Podcast war, hat das nämlich organisiert, hat gesagt, ja, kommt schon alle am Freitag dorthin. Und Sven Guckes, der große Sozialnerd, also hat da alle Nerds zusammengeführt. Mhm. Und dann haben wir nicht genau gewusst, wo, weil das war ein wirklich sehr großes Bierlokal mit mehreren Stockwerken und sehr vielen Leuten. Und es war dann bezeichnenderweise der einzige Raum ohne Frauen. Das war natürlich die ganzen...
Sehr groß
waren. Und das war sehr nett, weil wir sind gleich mit den Genie-Leuten am Tisch gesessen, die man schon vom letzten Jahr gekannt hat, die Entwickler vom Programmier, die der Genie und so. Ja, war recht nett. nur nach 8 Stunden Bahnfahrt und dann Bier trinken und im Taxi fahren, zum Hotel suchen. Und
sind die Distanzen weit? Wie groß kann man sich Chemnitz vorstellen?
Das ist eher eine kleine Stadt, also okay. Ich würde sagen so kleiner als Linz sogar, mhm. Wenn man in der Wikipedia mal nachlesen. Ja. Aber es war dunkel und es war windig und regnerisch und wir haben sehr viel mitgehabt, weil wir den Stand aufgebaut haben und da haben wir nicht wirklich Lust gehabt, jetzt viel zu Fuß zu gehen. Wir haben auch nicht genau gewusst, wo die Pension ist. Mhm. Wir haben nicht nur zur Pension müssen, sondern nachher auch gleich zur TU, wo die Tage stattfinden, um uns rechtzeitig anzumelden. Weil das ist Bedingung, wenn du einen Messestand hast, musst du am Freitag dort sein, schon wirklich? Am Freitagnacht, okay. Um zumindest noch irgendwie
musst
sagen,
ja, du bist jetzt wirklich da.
Und halt, du möchtest auch deine WLAN-Passwörter und alles abholen.
Interessant,
und
so. Okay, ja.
Ja, und dann waren wir halt irgendwie am Freitagabend schon ziemlich kaputt. Mhm. Und am Samstag ging es dann sehr früh los. Also wir sind alle früh aufgestanden.
Wann startet das? Also wann seid ihr aufgestanden und seitens
also
wann
wir haben offiziell 7 Uhr gefrühstückt unter großem Protest aller außer mir.
Du bist eher der Frühaufsteher.
Ich war der Frühaufsteher, aber sogar ich war dann sehr, sehr spaßgedämpft und so. Mhm. Und wir waren dann um 8 wirklich schon dort. Und es war wirklich, ich glaube um 9 haben es die Leute reinlassen und um 9 war eine Riesenschlange voller Leute, die wollten schon rein. Aber das waren jetzt nicht Leute, die dort Aussteller waren, sondern das waren Leute, Besucher mit Familien, mit Kindern, mit und die haben auch Eintritt zahlt.
Also du besuchst das ja schon seit einigen Jahren.
Ja, also, das war jetzt mein drittes Mal auf der Chemnitz.
Genau, ist es im Vergleich jetzt noch mehr als die früheren Jahre oder war es einfach jedes Jahr wirklich
viel es ist los? Jedes Jahr toll und das, ich glaube, das sagt schon etwas, wenn du mehrmals hintereinander fährst und es ist immer noch toll und es flaut nicht ab. Das ist, glaube ich, das größte Kompliment, das ich machen kann. Gefühlt waren es jetzt ein bisschen weniger Besucher und ein bisschen weniger am Stand, aber es kann auch damit zu tun haben, dass viele Leute uns schon gekannt haben, weil wir ja letztes Jahr schon dort einen Ausstellertisch gehabt haben. Also ja. Wir waren jetzt nicht mehr so die Top-Sensation, sondern viele haben gesagt, ja, wir haben euch schon letztes Jahr gesehen und blablabla.
Genau. Okay. Du hast mit deinem eigenen, also du hast den Stand dann geteilt, es gab das dann in Spielen programmieren.
Spielen programmieren hat in Chemnitz ja kein Business, weil ich habe dort keine Kunden.
Also unter der Flagge von OS
Domotics. Ich war OS Domotics Mithelfer, ich habe Rissjournale 50 Stück ausgedruckt und einfach so am Tisch gelegt zum Verteilen.
Dass also man doch ein bisschen Spielen programmieren.
Ja, aber es ging hauptsächlich um OS Domotics und ich muss sagen, ich war wie üblich der wahrscheinlich am wenigsten für den ganzen Stand getan hat, weil ich einfach dauernd herumgeschwirrt bin und andere Standler interviewt habe. Das war sozusagen meine Aufgabe. Und außerdem waren dann eine Kindergruppe dort, Frog Labs heißen die, von dem Typen, der auf der Frostcon bei Bonn in der Nähe das immer macht. Und der ist nämlich mit einem Bus voller Kinder nach Chemnitz gefahren, mit 60 Kindern und 6 Helfern und hat dann Kinder bespaßt im Keller von Chemnitz und auch die Kinder dann halt auf der Messe herumrennen lassen. Immer da. Das war recht nett und da habe ich dann so circa 2 Stunden einen Programmierworkshop gehalten.
Ah, schön. Python? Oder
hast Nein, du ich habe diesmal gemacht Scratch.
Ah, okay.
Und ist aber sehr gut angekommen und ja, und man dachte, okay, so gut wie ich es jetzt gemacht hätte, sollte ich es eigentlich auch selber aufschreiben für meine eigenen Tutorials. Das war also
gewusst,
da habe ich nicht viel Aufmerksamkeit, muss ich wirklich ganz kurz immer nur was unterrichten, weil Aufmerksamkeitsspanne von 50 Kindern ist extrem gering.
Ja, du
musst allein, dass alle in die gleiche Richtung schauen, da darfst du nicht groß herumquasseln oder Theoriekonzepte erzählen.
Dann gehst du unter.
Und dauernd reden irgendwelche oder irgendwelche Erwachsenen plappern herum und
ist ja viel los.
Ja, genau. Ja, da musst du wirklich sagen, seid kurz alle ruhig, ich zeig ganz schnell, was ich habe. So, jetzt kannst du das selber und dann gehst du da rum und hilfst halt irgendwelchen weinenden Kindern ihre Passwörter eingeben oder so.
Genau.
Ja, und dann sagst du wieder, jetzt schaut uns alle her. Aber es ist wirklich dann ein ziemlich cooler Spacing-Wetter-Sklon rausgekommen.
Wirklich,
ja? Ja, schön. Also mit 4x5 Minuten. Mhm. Ich bin recht stolz
auf hingekommen.
Ja, und so, dank Scratch 2.0, da hast du so eine Klontechnologie, also du kannst ein Sprite klonen und ein Sprite weiß, ob es selber ein Klon eines Sprites ist.
Ja.
Und dadurch kannst du Sachen machen wie eine Kanone, die sehr viele Munition verschießt oder wir haben eine Ente gemacht, die haben wir abgeschossen und die Ente verliert dann so eine Feder. Die Feder ist ein Klon, das heißt, da geht immer eine Wolke von Federn, stürzt also dann
aus der Mechanismus Ente raus. Copy und Paste für grafische Elemente.
Ja, aber jedes Sprite fliegt individuell in eine andere Richtung. Also ich finde, es war für das, was wir Zeit gehabt haben, war es extrem cool.
Mhm.
Eigenlob. Ja, und sonst habe ich hauptsächlich die anderen Standler besucht. Ich habe in einen einzigen Vortrag mich kurz reingesetzt, der war dann langweilig, der hat geheißen Linux in der Karibik, aber es ging um Banksoftware und es war dann recht öd.
Mhm.
Und ein anderer Vortrag hätte mich interessiert, oder der war abgesagt. Also ich habe de facto 0 Vorträge besucht Und so war es aber bei meinen ganzen Kollegen auch, die haben nur einen Vortrag selber gehalten. Also ich glaube, so ein Zeichen, je professioneller man auf Linux-Tagen ist, desto weniger hat man Zeit, in Vorträge zu gehen. Ja, man
netzwerkt dann mehr.
Man netzwerkt, ja. Und das war aber wirklich extrem cool, das Netzwerken.
Ja. Also wer war von den Ständern? Was waren so die Ständler, die dir am besten gefallen haben und wen hast du interviewt?
Also mir haben alle Ständler gut gefallen. Ich habe circa ein Drittel der Stände interviewt, kann ich sagen. Also die haben mir so gut gefallen, dass ich auch ins Gespräch gekommen bin. Mhm. Und mir ist selber etwas aufgefallen, da muss ich mich selber an der Nase nehmen. Oft sieht man ja, man sieht beim Stand manche, die haben so ein cooles Plakat und sind, so einen coolen Aufbau oder so ein cooles Thema, dass man von selber hingeht und mit denen reden will. Und manche, da kannst du halt am Anfang jetzt einmal nichts vorstellen. Ja?
Weil es Software ist?
Ja, oder weil es irgendein Projekttitel ist, mit dem du dich noch nie beschäftigt hast. Einfach. Und dann kann entweder sein, dass da jetzt ein super 3D-Drucker am Stand ist und du halt dann trotzdem ins Gespräch kommst. Oder dass du halt so blöd hinschaust, das Plakat liest, nicht wirklich kapierst, was das mit deinem Leben zu tun hast und weitergehst. Und zufällig, wahre Geschichte, ja, bin ich vorbeigegangen an einem und habe gerade wieder so einen Fressattacke gehabt und der hat so kleine Schokolade am Stand gehabt. Und habe gesagt, na, kann ich mir da eins nehmen? Und er, ja, gerne, nehmen Sie.
Alright.
Und dann habe ich mal gedacht, okay, wenn ich jetzt das Schokolade von ihm esse, muss ich höflichkeitshalber fragen, worum es auf seinem Stand geht. Es war ein Firmenstand, also kein Community-Stand. Und ich komme halt so mit ihm ins Plaudern und plötzlich tut sich sozusagen eine Welt auf und ich merke, ja, ey, das ist ja voll interessant, das ist ja genau das, was die Open-Source-Leute auch gerade gemacht haben. Der lebt davon und hat eine Firma und so, dann habe ich gleich interviewt und so. Also es hat sich dadurch, dass ich mir sozusagen einen Ruck gegeben habe und Schoko gegessen habe, ja, und höflich war, habe ich dann plötzlich gemerkt, okay, auch wenn ich aus dem Plakat nicht schlau geworden wäre und mich das nicht angesprochen hat, was am Plakat stand, war das die voll interessante Story. Mhm. Und das werde ich jetzt mich bemühen, selber in den nächsten Linux-Tagen und Konferenzen, wo ich hingehe, mich wirklich zwingen, mit jedem ein Gespräch anzufangen. Einfach, weil sich vieles optisch oder vom ersten Eindruck nicht erschließt.
Lässt, ja.
Dass dann ein Plakat voller Nerd-Begriffe.
Ich bin selber neugierig, was war denn das für ein Projekt?
Also der hat so kleine Linux-Komplett-Server für Kleinunternehmen gemacht.
Nice.
Aber schon seit mehreren Jahren. Ich habe auch ein Interview, ich werde es in einen der nächsten Podcasts reinschneiden. Das war nämlich recht professionell.
Cool. Ja, gute Idee,
ja,
super.
Also, aber ich hätte vom Plakat nicht einmal checkt, worum es da überhaupt geht. Ja. Das war, hast du die nichts an Business-Grafiken drauf und irgendwelche Fachbegriffe, die da nichts sagen, irgendwelche Abkürzungen, die ich nicht kenne und Unternehmen und Business. Aber es war trotzdem eine coole Sache und ich denke, das kann ich nur jedem empfehlen. Also auch, wenn man beim ersten Moment nicht kapiert, worum es geht, einfach aus menschlicher Nettigkeit kurz einmal fragen, weil oft sind sie eher ein bisschen traurig, wenn gerade niemand mit ihnen redet oder so.
Und das zahlt sich dann aus.
Ich finde, es zahlt sich schon aus und wenn es fad ist, merkt man es eh, ne? Dann geht man halt wieder weiter.
Wer war von den Großen? Also normalerweise bei den Linux-Konferenzen waren Open Office oder LibreOffice-Leute dort, waren Leute von Distributionen dort.
Fast jede größere Distribution, die Rang und Namen gehabt hat und sehr viele obskure Distributionen, wie Reactor OS, ein Windows NT-Nachbau.
Den gibt es schon lange.
Waren dort. LibreOffice selbst hat, glaube ich, diesmal keinen Stand gehabt oder ich habe ihn nicht gefunden. Und
die Free Software Foundation,
schätze ich. Die war natürlich 3 Mann hoch vertreten. Mhm. Habe ich auch ein schönes Interview mit einem Typen gemacht. Und also was mir sehr gefallen hat, es waren sehr kleine Einzelunternehmer, zum Beispiel ein 17-Jähriger, der gerade.
Ich Business so oder was?
Ja, der hat noch nicht einmal ein Business, der hat einfach so eine Art Kontaktmessager geschrieben und der hat ausgestellt. Eine andere, die hat Fernopoly, die ist so eine faire eBay-Plattform.
Mhm.
Die sind schon eine Rechtsform, eine Genossenschaft sind die, haben ausgestellt.
Ja.
Was war noch? Es waren so Initiativen, 3 Python-Tische, Python-User-Group so und so, Python-Verband, ich bin jetzt stolzes Mitglied, und noch Django, also so Python war extrem stark.
Ja, du warst vorher nicht Mitglied dieses Python-Verband, was ist dieser
Python-Verband? Nein, der Python-Verband, das ist im Wesentlichen der Mike Müller, also der lebt vom Python-Unterrichten in Deutschland, ist Professor, glaube ich, einen Lehrauftrag hat er auch, und der ist halt sehr stark in der deutschen Python-Szene involviert, oder er ist die deutsche Python-Szene. Es liegt an Personen. Ne?
Ja.
Und der hat jetzt einfach gegründet den deutschen Python-Verband e.V., der halt versucht, Python-Lobbying zu betreiben und es stärker zu machen und halt organisatorisch tätig zu sein. Und auch die EuroPython, die nächste große Python-Konferenz, ist ja in Berlin. Also sind auch stark involviert.
Hast du erzählt, ja.
Und ich habe ihm schon auf der EuroPython in Florenz, also letztes Jahr, habe ich dem schon gesagt, ja, ich habe jetzt gerade Geld, ich werde jetzt Mitglied und so, weil ich ihn schon länger kenne von diversen Python-Konferenzen. Und jetzt war ich dann dort und habe gesagt, ja, ich habe es wieder nichts angebracht, bei euch Mitglied zu werden. Und habe gesagt, du, da, ich habe gerade Geld, da machen wir das jetzt schnell, weil wenn ich zu Hause bin, schaffe ich es eh wieder nicht. Ne? Ja. Und dann war es so cool, dann waren da zwei andere Typen, die habe ich auch kannt. Und ich habe gesagt, ja, ich bin kleiner, armer Selbstständiger, kann ich den normalen Erwachsenen-Tarif haben, 60 Euro vom Jahr, statt den Freelancer-Tarif, der war mir halt gefühlt ein bisschen zu happig. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ja, da müssen wir den Vorstand fragen und eine Abstimmung machen, ne? Typisch deutsch. Also hat er die zwei Kollegen, die da waren, das war nicht der ganze Vorstand, seid ihr alle dafür, dass der Horst nur 60 Euro, ja, passt. Und so Sachen kannst du halt nur machen, wenn du wirklich vor Ort bist. Mhm. Ne? Ich hätte schon sonst mit dem viermal hin und her E-Mailen aber können, aber dann macht es ja schon nicht. Bei der zweiten E-Mail keinen Spaß mehr. Ne?
Ja, und man weiß ja nicht, wie es dann ankommt und so.
Ja, ja, genau, also und das ist persönlich besser. Dann, ja. Und dann jede Google weiß dann, dass du ein Schnorrer bist.
Das ist ja auch nicht aber, lustig. Aber genau, aber prinzipiell kann da jeder zu dieser
ja. beitreten. Ja, ja, also ich kann jetzt auch nicht sagen, was es für mich bringt. Es ist eher eine persönliche Sache, weil, weil ich den halt kenne und ich finde das auch unterstützenswert, was er tut. Und ich bin jetzt sozusagen der Kontaktmann vom deutschen Python-Verband zur österreichischen PyUGAT, die was in Wien ist und ja, einer muss das ja tun. Also
ja, you got the job.
Ja, ja, aber das waren eine der Sachen. Mhm. Ja, und sonst waren es einfach extrem viele coole Leute dort, viele Initiativen, die sehr cool sind. Der Kurt Kramlich war dort mit seinem Haus.
Hat er sein Haus
präsentiert? Nein, er hat Skole Linux präsentiert.
Ah, okay, ja. Die Distribution genau. für Schulen.
Aber auf seinem Stand war auch ein One-Laptop per Child. Auf seinem Stand war ein Lehrer, den habe ich nicht gekannt. Der hat ein Projekt vorgestellt, das habe ich auch nicht gekannt. Ich hoffe, ich habe mir ein Prospekt mitgenommen. Das war so ein interessanter Ansatz, nämlich ein Lehreransatz, dass du als Lehrer deinen Laptop in die Schule nimmst.
Okay.
Und den Kindern sagst du, bring your own devices, nehmt eure Internet-Tablets mit. Und er macht dann damit so einen WLAN-Knoten, also das hat auch so einen, also nicht der Laptop macht den WLAN-Knoten, sondern hat so ein fertiges Antennending gehabt, was du kaufen kannst, so ein Hotspot-Gerät.
Ja, genau.
Und aber der Laptop ist so konfiguriert, ich nehme an durch eine Linux-Distro, die er gemacht hat, oder durch irgendein Skript, dass sozusagen alles, was er den Kindern beibringen will, über den Laptop läuft. Auch wenn er nicht im Internet ist.
Also es ist also dann ein lokales Netz, das er aufspannt und
ja,
die Kinder kriegen das auf ihre Devices dann ausgeteilt.
Was die Kinder nehmen ihr Devices nur als Browser-Client, als Sautummen, der sich jetzt nicht ins Internet verbindet, sondern auf seinen Laptop verbindet und über den Browser, den ja jedes Internet-Device irgendwie hat,
ja,
hast du dann halt diverse Moodle-artige Software. Das hat schön halt so gemacht, dass er davon unterrichten kann.
Okay.
Ich habe das Konzept extrem cool gefunden, gehört in meine Sammlung Gute Lehrer braucht das Land. Ne?
Besonders, weil du auch rauskommst ohne einen Internetzugang,
sondern das ohne, lokal ohne, dass dich mit kannst. Der IT von der Schule
genau, umärgern musst. Du bist einfach autonom.
Du kannst auf einer Skihütte unterrichten und es ist ja so, die Kinder haben ja heute Geräte, zumindest in Westeuropa, die haben ja ihre Tablets und so. Mhm. Das ist ja, die Lehrer stöhnen eher, ja, wir müssen das verbieten, weil sonst wischen sie da nur drum. Und der dreht das um, der sagt, na, bringst du es mit, tun wir ordentlich damit unterrichten. Ja. Aber nicht halt den Top-Down-Ansatz, ja, dann müssen wir jetzt 100 Laptops kaufen für die Schule und einen Admin, der die hauptamtlich betreut, sondern einfach eine clevere Lösung.
Ja. Ne? Das ist generell, also muss gar nicht Unterricht, also relativ, auch bei anderen Vortragssituationen kann ich mir vorstellen, dass das durchaus Sinn macht.
Weil ein Browser kriegt jeder auf, ne?
Genau.
Du musst nichts installieren, das
auf jedem, läuft dann halt im Browser. Mittlerweile auf jedem Smartphone oder so. Ja, super.
Ja, genau, also für Workshops stelle ich mir auch super vor. Ne?
Ja, musst nicht.
Und, ja. Und dann, was auch nett war, dass ich glaube, das sind jetzt die Zinsen davon, dass ich einfach schon über Jahre lang halt auf Linux-Konferenzen gehe, nicht so lange, aber 2006 war meine erste Python-Konferenz. Ja. Und, aber jetzt war zum Beispiel so, dass ich wohin gehe zu einem Stand und dann sagen die Leute, ja du, den und den, dem Hammer wollten wir zu dir schicken, aber du warst nicht da. Und ich habe gesagt, ja gut, ich schicke ihn zu mir, ich bin bei dem Stand, keine Ahnung, wer das ist. Ne?
Okay.
Dann kommt dann irgendwer her und begrüßt mich, wovon endlich habe ich dich gefunden. Und die haben uns tatsächlich natürlich Popstar-mäßig, hat mein Ego voll aufgebläht, habe ich mich gefreut.
Ja.
Und das waren dann aber zum Teil extrem coole Leute. Also einer, mit dem habe ich mal kommuniziert, der hat einen Blender Kurs gemacht und Python mit Blender erklärt. Blender ist die 3D-Software.
Ja, ja, genau.
Und der hat auch so einen eigenen Jugendprogrammierwettbewerb, der heißt PyMove.
Mhm.
Und die Sache ist halt, du erklärst Python-Programmieren nicht dadurch, dass du den Leuten erklärst, wie man jetzt Zeilen in einer Kommandozeile oder in einem Editor
eingibt,
genau, sondern du nimmst gleich Blender, was ja Python eingebaut hat,
ja,
baust gleich einmal im Blender hat eine eigene Python-Konsole drinnen, was nicht viele wissen. Ja?
Ja.
Du tust mit der ein paar Befehle abtippen und hast gleich einmal einen Kreis und einen Kegel und ein Quadrat und fangst an, die herumzumoven und siehst dann natürlich auch sehr gut, aha, wenn ich eine Schleife mache und ich verdoppel dieses Objekt, bei Python ist ja alles ein Objekt, habe ich plötzlich 15 Kugeln, die im Kreis fliegen. Was
natürlich ein sehr viel anschaulicherer Output ist, als wenn du jetzt am Anfang mal, weiß ich nicht, Zahlen addierst oder irgendwelche Radien
berechnest. Das Typische, ja, und wir berechnen uns den Umfang eines Kreises. Ne? Da hast du wirklich einen Kreis.
Ne? Ja, genau. Ja, das macht Sinn.
Also extrem cooles, sehr ehrgeiziges Projekt und noch dazu ist das bei ihm nicht irgendein PDF-File, sondern er hat die ganze Doku hat er in Sphinx gemacht. Sphinx ist so ein Python- Ich hoffe, Python-Sache, mit der du Python, nicht Man-Page, sondern Python-Documentation-Page erstellst, die dann so ausschauen wie die offizielle Python-Webseite, wenn du eine Bibliothek geschrieben hast, ein Modul und das
formatiert dann konsistent.
Genau, also du hast sozusagen gleich diesen Look und Feel, den du schon von der Python-Dokumentation kennst. Und er hat sein ganzes Skript so angepasst, dass das da reinpasst, inklusive YouTube-Videos und so. Also enorm qualitative deutsche Wertarbeit im Pädagogischen. Ne? Und den habe ich jetzt persönlich kennengelernt. Das war eine tolle Sache für mich. Ne?
Schön.
Red vielleicht du ein bisschen, weil ich
habe mich da alles einmal im Kopf. Ich kann ja mal was einwerfen und du kannst dich inzwischen sammeln. Ich habe weitergemacht mit meinem persönlichen Workshop. Ich habe meinen 70er-Jahre-Workshop über Science-Fiction-Filme weiter fortgeführt und werde ihn beenden mit The Andromeda Strain.
Ein Science-Fiction aus den 70ern.
Ein Science-Fiction-Film aus den 70er-Jahren, wo sich derselbe Typ verantwortlich zeichnet für die Special Effects wie bei Silent Running, den ich letzte Woche besprochen habe.
Damals, als Science-Fiction noch gut war und Explosionen und Weltraumkämpfe noch etwas Neues.
Ja, manchmal gut, also wenn es gut gemacht ist. Also ich meine, der Typ hat auch die Special Effects für Odyssey im Weltraum gemacht und für Blade Runner, also es ist wirklich ein Könner.
Und wie war jetzt dieser Twain?
Andromeda Strain. Ja. Erstaunlich, ein kleines Juwel, muss man sagen. Mhm. Also bei Silent Running habe ich ja gut gefunden, weil er so hübsch ausgeschaut hat. Und der hatte eine gute Handlung und hat hübsch ausgesehen. Ja. 1971. Die Handlung ist schnell erzählt, ohne viel zu spoilen. Es ist eine Weltraumkapsel der USA abgestürzt in einem kleinen Kaff irgendwo in der Wüste und alle sind dort gestorben. Jetzt schickt man ein Team von Wissenschaftlern, die man so aus ihrem Familienkreis immer jeweils einglaubt, ein wirkliches super Spezialistenteam, und schickt es dorthin, um rauszufinden, was da passiert ist. Die glauben diese Weltraumkapsel auf und bringen sie in ein eigenes Forschungszentrum, das ganz tief unter der Erde liegt und das furchtbar, also da müssen sie ganz, also allein schon die Beschreibung, wie sie sich desinfizieren müssen, um diese
Witzig, das habe ich gelesen als Buch.
Ja.
Weil da ist eine Atombombe und das darf automatisch explodieren.
Richtig, der Autor ist auch kein Unbekannter, der Michael Crichton hat das geschrieben.
Deshalb, ja, ich denke mal, das kommt mir jetzt gerade so bekannt
vor. Richtig, richtig.
Aber Moment, der hat das Buch doch erst viel später geschrieben, oder ist das
1968 hat er das Buch geschrieben.
Oh Gott.
1971.
Okay, ich habe es nur Jahrzehnte später gelesen.
Ja. Also Michael Crichton, für diesen Autor nicht kennen, der hat
Jurassic Park.
Oder? Ja, Jurassic Park ist was Berühmtes, aber auch
früher schon Gutes,
Westworld hat er beispielsweise geschrieben. Also,
er hat auch immer ein bisschen was. Okay, also das ist der Film zu dem Buch von Michael Crichton. Also eigentlich eine Michael Crichton-Verfilmung.
Eine Michael Crichton-Verfilmung, richtig, genau.
Mit allem, was dazu gehört.
Ja, wie man so gewohnt ist, also gewohnt mittlerweile, sage ich das jetzt schon so, wie vom letzten Film, die Effekte sind, es gab ja keine Computergrafik, in dem Sinn haben sie nicht eingesetzt, aber sie haben dann wirklich schöne Effekte eingebaut und diese Station, wo sie forschen, schaut fantastisch aus.
Das ist praktisch ein riesiger Bunker
unter der Erde. Ein riesiger Bunker unter der Erde, genau. Und sie müssen da forschen und es gibt eben noch diese Atombombe, wenn etwas schief geht, geht die hoch und so. Und man schaut eigentlich diesen Wissenschaftlern jetzt beim Forschen zu, die ganze Zeit. Und es ist aber jetzt, natürlich ist es Hollywood, es gibt natürlich dann schon auch den Klimax, der so typisch abbrennt. Aber bis dahin hat man eine schöne Darstellung, wie die Forscher eigentlich versuchen herauszufinden, was ist mit dieser Raumkapsel, ist da eine außerirdische Lebensform drauf, wenn ja, wie groß ist die, kann man die sehen, was für Auswirkungen hat die und besonders wie kann man die unschädlich machen, sodass sie
nicht gefährlich für Menschen ist. Sie haben eigentlich Angst, dass es eine biologische oder sonstige Gefahr ist
auf dem Planeten. Ja, richtig, genau.
Und sie vermuten die Bombe würde dann zwar die Forscher, aber auch diese Gefahr auslöschen.
Ja, ja, das ist dann überhaupt noch ein extra Dreh und es geht dann halt um, es sind dann, glaube ich, im Mittelpunkt 4 Forscher, wenn ich mich nicht irre, genau. Und ja, wie gesagt, das ist.
Und schöne Frau ist auch dabei.
Es ist sehenswert.
Nein. Nein, rein intellektuell nur Männer.
Es ist schon eine Frau dabei,
aber also,
genau.
Es
ist einfach dieses Forscher-Ding.
Okay.
Also die Liste ist auch, also der Abspann ist auch möglichst kurz, es spielen nicht viele Leute.
Ja, ja. Und also lebt intellektueller Film sozusagen oder lebt von der
Handlung. Es ist auf jeden Fall eine gute, trockene, aber wirklich gute Sci-Fi-Handlung und gut ausgeführt. Also ich muss sagen, jetzt im Vergleich zu anderen 70er Jahren Science-Fiction, die sich ja oft in diese LSD-Ästhetik verliert, war das wirklich so schön, stringent durcherzählt und optisch wunderhübsch aufgeschlüsselt. Also man merkt wirklich, also allein diese Roboterarme, wo sie die Sachen irgendwie untersuchen oder der Doktor, der in so einen Plastikschlauch reinsteigt, um seine Patienten zu untersuchen, das ist einfach, die Technik ist einfach wirklich begeisternd.
War da auch so ein Detail, das ist jetzt kein Spoiler, aber im Buch hat man das eigentlich irgendwie am stärksten in Erinnerung geblieben. Also da wird halt die Leute werden da aus ihrem Zivilleben abgeholt, weil jetzt eben dieser Notfall eintritt. Und einer von denen wird mit dem Hubschrauber sogar irgendwo hingeflogen, weil er so ein super wichtiger Spezialist halt ist. Und dann redet er mit dem Hubschrauberpilot und der Pilot erzählt ihm, ja, er hat Anweisungen, wenn das jetzt, was er da jetzt tun muss, seine Mission nicht klappt, soll er zurück zur Basis fliegen und dann in 10 Meter Höhe verharren. Und dann fragt er, warum er damit die Luft zu Boden abwehr abschießen kann.
Ja, oh ja, doch, dieser Dialog kommt vor.
Das war für mich so extrem. Ja. Okay, also du wurdest gut
unterhalten. Auf jeden Fall eine Empfehlung, kann man anschauen und ich werde schauen, dass ich die restlichen Filme, naja, mir fehlt ja eigentlich noch ganz, ganz groß der Blade Runner selber zu meiner Schande.
Du hast aber nicht Blade Runner geschaut?
Nein, ich habe noch nicht
Blade Runner dazu gekommen. Ja. Na gut, dann versuche ich noch einmal einen Chemnitz, Linux-Tage Chemnitz Überblick zu geben. Also wer noch nie dort war, ist ein sehr, sehr gut gemachter Linux-Tag, 2 Tage lang, immer Samstag und Sonntag.
Mhm. Beide Tage voll durch oder ist am Sonntag?
Ja, natürlich, also ich bin am Sonntagnachmittag dann abpauscht, damit ich meinen Zug kriege, aber es wäre noch weitergegangen.
Ja.
Und du zahlst 8 Euro Eintritt pro Tag oder mäßig 4 Euro und es gibt die Möglichkeit, wenn du Helfer bist oder Vortragender oder wenn du 40 Euro zahlst, kannst du, also hast ein 2-Tages-Ticket und ein wirklich sehr, sehr tolles Buffet. Also so eine Art Festdiner mit Musik und da war dann so eine mittelalterliche Trommlertruppe. Ja, also das kannst du dir auch kaufen, wenn du willst und ist natürlich eine nette Sache. Mhm. Wobei, also für uns, also alles Domotiker, wir waren schon vom Freitag und von dem Trinken am Freitag fertig. Wir haben dann kollektiv beschlossen am Samstag, wir essen was, aber wir gehen bald ins Bett, weil wir sind einfach fertig.
Ja, weil da die Energie einfach nicht mehr
da. Der Göster zum Beispiel hat es geschafft, am Sonntag hat er gefragt, wo ist denn das Klo? Er ist den ganzen Samstag nicht aufs Klo gekommen, also aus dem Hotel.
Weil so viel los war.
Ja, es war dauernd wer am Stand und die reden dann auch sehr gerne und sehr lang und ja. War immer viel los, wir haben unsere Fühler erklärt, unsere Sixlobahn-Funk-Sachen und war halt ständig was zu tun. Ne?
Ja, die Sixlobahn-Geschichte hat ja einiges mitgenommen. Also der Harald und der Florian hat auch gearbeitet.
Der Florian war auch am Stand, ja, hat auch fest gewerkt. Also was haben sie zusammengebracht? Der Markus Riebsch hat uns eine mit Kiwi, so ein Python-Interface, ein Interface programmiert, also so lauter Widgets, auf denen du herumklicken und wischen kannst. Und der Florian hat so eine Sixlobahn gesteuerte Lichtstrecke, wie soll ich sagen, eine LED-Kette.
Okay.
Also ein riesiges Bundle mit Lampen drauf. Hat er an die Wand gepickt und dann hat man auf dem Handy oder auf seinem Tablet herumwischen können und das hat mit Sixlobahn zu dem LED-Ding gefunkt.
Also
da war so eine Sixlobahn-Kontrolleinheit drauf. Und dann, wenn das Signal nicht unterwegs abgebrochen ist, hat das dann wirklich die Farben dahingehend geändert, was du auf dieser Interface-Wischfläche herumgewischt
hast. Schön, okay, hat sich cool, angepasst. Ja.
Und es war eins der wenigen Anwendungen, die wirklich so funktionieren, wie sich das jeder kleine User vorstellt. Wenn es nicht sofort geht, drück 20 Mal drauf, weil dann geht's, ne? Weil durch das Signal ab und zu überstimmt wurde von irgendwelchen Neues, der halt da in der riesigen Halle herumgeht.
Konferenzen ist auch das Problem, dass jeder sein Device mit hat
genau,
und das fröhlich durch die Gegend funkt.
Aber ich muss sagen, es war auf der ganzen Konferenz WLAN, was keine Selbstverständlichkeit ist. Also nicht, dass es angeboten wird, dass es stand, Standard, aber dass es auch funktioniert.
Das ist das generell war, bei Konferenzen immer ein großes technische Vorausrede. Das
hat problemlos geklappt. Also ich bin nicht viel zum Surfen gekommen, aber ich hatte konstant WLAN-Verbindung. Und es hat was mir wirklich sehr imponiert, es hat ständig einen Raum gegeben für alle Helfer. Das gibt es woanders auch, also auf dem Foscon zum Beispiel bei Bonn ist das auch so. Mhm. Und wenn du jetzt Helfer bist oder Vortragender oder halt VIP, du hast so ein Umhängekartel und du fühlst dich irgendwie emotional jetzt Stärkungsbedürfnis, wanderst du in diesen VIP-Raum, wo die Normalsterblichen nicht rein dürfen. Und da ist dann halt ständig zwei Mitarbeiter, die ständig halt irgendwie Schoko in Schüsseln leeren oder Brötchen schmieren oder dir Kaffee und Würsteln machen. Also du kannst
das hast du gesagt, die ganze Versorgungslage ist extrem.
Du bist gut, extrem oder? Und du fühlst dich extrem gut versorgt, also auch emotional, weil halt ständig wer da ist, der jetzt
feiert auf dich jemand. Auf
ja, also einen, nicht, dass da jetzt jemand sagt, so jetzt ist Essen und da sind drei Äpfeln und da Gulaschsuppe, das gibt es auch für die Normalsterblichen, also da haben wir zwar Essensmangel. Aber du wirst halt extra verwöhnt, weil du halt mithilfst sozusagen. Ne? Und allein das hat mir sehr gefallen.
Warst du das einzige Hardware-Projekt dort? Oder
nein, da, also es gab mehrere Stände, die 3D-Drucker gehabt haben, aber ich weiß jetzt nicht, ob als 3D-Druckerhersteller oder einfach nur, um auf ihre Linux-Distro aufmerksam zu machen. Es war neben uns war einer mit Embedded Hardware ein Stand, von dem habe ich sicher ein Prospekt, aber warten auf die nächste Woche, der Harald weiß sicher mehr von dem, mit dem gequatscht. Ja, es gab eine, also unten die Aussteller waren in sozusagen drei Straßen organisiert und es war eine Firmenstraße und zwei Projekte oder Community-Straßen sozusagen und auf jeder Straße waren sehr viele Tische mit Standern. Mhm. Ja. Und ja.
Ist das Gelände dort großräumig?
Es ist sehr groß, also man kann sich das vorstellen, das ist eine Uni mit einer enormen Aula, also mit so einer enormen Eingangshalle, kann es für Wiener Verhältnisse schwer beschreiben, mir fällt kein vergleichbar großes Gebäude ein. Wenn man von der TU Wien, wenn man die kennt, unten im Erdgeschoss alles entfernen würde, Stiegenhäuser, dann hätte man sozusagen die Fläche. Ja. Und dann waren halt circa, ich glaube, 7 Vortragssäle. Mhm. Und du hast also wirklich ständig halt, wenn du willst, kannst du dich in einen Vortrag setzen zu verschiedensten Themen halt.
Ja.
Und noch dazu gab es ständig mehrere Workshops. Und das über 2 Tage lang. Und, so. Und wir waren witzigerweise nicht die einzigen Österreicher, es waren mehrere Österreicher dort. Mhm. Fast alle haben irgendwie mit dem Linux-Tag Graz zu tun gehabt oder haben erzählt, dass sie auf den Linux-Tag Graz gehen werden. Und ja, und auch da haben wir die gefragt, ja, wie geht's euch so als Besuchern und so. Und die haben auch gesagt, ja, Chemnitz ist halt eine Reise wert, weil das, wenn du im deutschsprachigen Raum eine gescheite Linux-Veranstaltung haben willst, fährst du nach Chemnitz. Obwohl die Stadt halt klein ist und eher unspektakulär, aber das haben sie sich halt über Jahre erarbeitet. Das ist jetzt inzwischen der 13. oder 14. Linux. Okay. Also sie haben so eine, ich habe ein Foto gemacht, sie haben so von jedem Chemnitzer Linux-Tag ein Plakat gehabt und darunter so eine Art Fieberdiagramm, wie viele Besucher und so. Also. Und dadurch hast du natürlich die Erfahrung, hast den Ruf schon und davon profitieren sie jetzt auch zurecht.
Wen hast du noch interviewt? Wer
ist denn noch extrem viele, aber ich habe es leider nicht mehr im Kopf jetzt. Ne? Ich muss erst einmal alle hören, wie viele Interviews was geworden sind. Also ich kann mich erinnern an Fernopoli, das ist sozusagen eine Alternative zu eBay. Okay. Die wollen so eine Händlerplattform, also Matchmaker zwischen Käufer und Verkäufer und sind viel gutmenschiger und fairer und geben einem Zwangsteil vom Umsatz an irgendeine wohltätige Organisation und sind trotzdem billiger und haben sich witzigerweise über Startnext finanziert. Startnext ist so eine Crowdfunding-Plattform und sie wollen jetzt demnächst nach Österreich und Deutschland expandieren.
Also aber interessant, die haben dort eine Kampagne schon erfolgreich gefahren.
2 Kampagnen.
Wahnsinn.
Wobei die zweite, das war cool, also die erste haben es 100.000 wollen und haben 200.000 gekriegt. Die Zahlen bitte jetzt mit Vorsicht genießen, vielleicht verwechsel ich sie. Und bei der zweiten hat es mir dann nur gesagt, ja, die war dann nicht so gut, da hatten wir nur 120.000 bekommen.
Wahnsinn. Was ich immer auch spannend und auch also zur Vermarktung schwierig vorstelle, wenn man so denkt, eine Verkaufsplattform über Crowdfunding zu finanzieren, das ist, muss schon also Fleisch daran sein.
Dass ja, aber das haben anscheinend genug Leute gut gefunden und so. Okay, und also sie haben mir gesagt, sie machen jetzt schon Umsatz, also sie tragen sich natürlich noch nicht, sie zehren jetzt noch ein bisschen mehr Crowdfunding-Kapital auf, aber es dürft gut vorangehen. Mhm. es gibt ja in dem Zusammenhang in Amazon war immer wieder in Schlagzeilen mit unterbezahlten, streikenden Lagerarbeitern in Deutschland und so weiter.
Ja, generell, wenn du gemeint hast, dass auch wohltätige Zwecke dann so mitspielen,
ja, ja, das heißt, finanzieren und so. Gutmensch-Schiene, soziales Unternehmen und
so. Ja, es ist mittlerweile durchaus auch einfach ein wirtschaftlicher Faktor, den man einbauen kann in ein Unternehmen. Das ist einfach.
Ihr ist out. Dann. Den habe ich noch interviewt. Ich habe viele Leute interviewt.
Ja.
Ich habe jetzt im Moment gerade keinen
Zugriff. Ja, soll ich noch einen kurzen.
Ja, wirf was ein, es
kommt. Ich wirf einen Film nochmal ein. Okay, was Leichtes, was den Kopf durchlüftet. Habe ich mir angeschaut den aktuellen Film von Wes Anderson, einem Regisseur, der.
Budapest Hotel oder?
Grand Budapest Hotel heißt er. Der ist wunderbar, sich anzuschauen.
Es gibt eine Biertaucher-Empfehlung?
Ja, definitiv. Also, es geht um einen Concierge, der in einer fiktiven Ostrepublik spielt. Es spielt so zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und Wes Anderson hat zu dem Film gemeint, er ist selber inspiriert von den Geschichten von Stefan Zweig. Also es spielt schon noch so in einer
fiktiven, alten,
definitiv. Und der Hauptcharakter, gespielt von Ralph Fiennes, spielt eben den Concierge Gustav. Und Concierge Gustav ist wirklich ein Concierge der alten Schule. Der nimmt auch gleich am Anfang des Filmes so einen Hotelboy auch auf unter seine Fittiche. Und es geht dann um eine Erbschaft, die von einem Bild, das er dann auch klaut. Und dann es entspinnt sich dann eigentlich eine Abenteuergeschichte, wo es dann eben diesen Concierge und das Netzwerk von Conciergen und Gefängnis. Es ist ein buntes Portfolio von den ganzen Sachen. Man kann, ich meine, wenn man weiß, Anderson Geschichte geht, dann hat man immer zwei Komponenten. Einerseits baut er seine Settings sehr gerne sehr visuell auf. Ja. Also es ist ja wirklich wie aus dem Bilderbuch. Nicht umsonst, er zeichnet seine Settings sehr, sehr gerne oft. Hat da auch mal jetzt einen Stop-Motion-Animationsfilm gemacht. Und andererseits gibt es dann immer diese menschliche Komponente. Es gibt ja wie bei den Royal Tenenbaums, werden sehr gerne zwischenmenschliche Beziehungen von...
Oder der Life Aquatic.
Ne? Ja, Life Aquatic, genau. Da werden zwischenmenschliche Beziehungen...
Und vielleicht nicht funktionierenden Vater-Sohn-Geschichten und so.
Genau, von sehr... originellen Persönlichkeiten, die
alles der Norm fallen. Und alles so schrullig irgendwie. Ne?
Und die Verschrullung ist generell, bei jedem wird das dann, diese
Charakterzeichnung ist immer schön ausgelebt und so.
Ja, also es sind sehr schrullige Charaktere, aber es ist halt, es ist mehr so eine Revue-Nummer, also sie durchleben dieses Abenteuer und es geht weniger um so diese zwischenmenschlichen Beziehungen oder so. Aber abgesehen davon, hat man wirklich einen wunderbaren Film und ich habe ihn mir zweimal im Kino angeschaut.
Zweimal?
Ja, weil es einfach so eine gute Laune ist mit vielen verschiedenen Leuten und ich muss sagen, ich bin begeistert.
Und ist so eine Musical-Nummer drin oder wie?
Nein, ohne Gesang, aber konstruiert ist es witzigerweise mit einer zweifachen Verschachtelung. Das kommt gleich am Anfang vor. Also zuerst sieht man,
glaube ich,
der Autor und der Autor, also ein älterer Autor und der ältere Autor erzählt, wie er die Geschichte gehört hat von einem jüngeren, wie er eben auf Kur war in diesem Modell.
Okay. Also du gibst eindeutig eine Empfehlung.
Definitiv.
Und uns macht gute Laune. Also es
du gehst nicht raus traurig. Und du bist vollkommen gut aufgehoben.
Mhm, also schön,
ist für den Frühling ein perfekter, farbenfroher und optisch hübsch aufgeschlüsselter Film. Und es spielen auch, also Wes Anderson ist immer so ein Ensemble-Regisseur, der hat immer relativ dasselbe Schauspielerset und es spielen halt wirklich viele Leute, die man aus seinen Filmen kennt, spielen
auch wieder. Also man sieht auch gern zum Wiedersehen.
Leute. William Defoe und was weiß ich. Also ganz breit. Palette. Gutes, großes Kino.
Ich habe einen schönen Leben-Tipp. Ja, tut mir leid, also über die nächsten Podcasts werde ich sicher die ganzen Interviews aufarbeiten und dann immer eins anstückeln und über das vielleicht dann auch ein bisschen was mehr erzählen, aber es ist einfach zu viel im Kopf.
Muss erst
also
das hat Compute gerade.
Aber ich hoffe, ich habe rausgebracht, dass Chemnitz eine Reise wert ist. Ich kann sagen, schöner Leben. Ich habe wieder mal meinen Lieblingsblog britische Sitcoms gelesen.
Und eine weitere angeschaut, oder?
Ja, und der ist wirklich so mein Bespaßungshofrat. Also, der sagt mir, was ich gut zu finden habe, und das ist auch gut. Also, freut mich total. Also, ich habe jetzt wen, der für mich nachdenkt, was ich gerne fernschaue. Und der hat empfohlen Episodes.
Episodes.
Und der mag ja britische Sitcoms, ne? Und Episodes ist eine britische Sitcom. Und zwar ist die eine britisch-amerikanische Sitcom, also für beide Märkte zusammen gemacht. Also es spielt über ein britisches Fernseh-Sitcom-Autorenpärchen, die eine erfolgreiche britische Sitcom gemacht haben und jetzt werden sie von so grauslichen, dauerlächelnden, voll psychisch gestörten Hollywood-Typen nach Hollywood eingeladen, also nach Kalifornien und dort wird die Serie amerikanisiert. Ah, und also das wirklich, ist also ein einziger Kulturclash zwischen versnobten, zurückhaltenden.
Was auch direkt thematisiert wird in der Story, ja, sehr schön.
Ja, ja, und da, das wird halt anscheinend ausgewalzt und ich habe so ein, zwei Episoden geguckt und ja, es ist sehr, sehr nett.
Ja. Ist das eine aktive Serie oder ist die abgeschlossen?
Soviel ich weiß, gibt es derzeit zwei oder drei Seasons. Mhm. Und ich habe keine. Ich bin erst ganz am Anfang, also ich kann noch nicht viel sagen. Nur das Einzige, was ich schon rausgekriegt habe, ich habe ja letztens besprochen, Onkel. Diese, und mehrere Darsteller von dort spielen auch in der mit. Und das freut mich natürlich. Mhm. Und ja, sonst ist es, es wird schön rausgearbeitet, der Unterschied halt wie britisch und halt kalifornisch und aber sehr, auch psychisch sehr schön, ne? Dass sie immer so freundlich und lächeln und yeah, we love it.
Kalifornische
Seite. Ja, und dann sind die weg, wo es da und dann, na, und wie war es wirklich? Und ja, so irgendein Produzent will halt unbedingt eine britische Serie kaufen, ne, weil sie sich gut spielt und sie veramerikanisieren. Und die, also das Ehepaar, das die geschrieben hat, fährt dann halt nach Kalifornien, lebt dann plötzlich in einer Villa und so und wird ständig umschmeichelt. Und dann kommen sie halt drauf, der Typ hat die nie gesehen, weil der hat nur die Verkaufszahlen angeschaut. Ne, und die Assistenten, also sind alles so Yes-Men, die halt diesen Produzenten da ständig umgarnen und für den die Drecksarbeit machen, die müssen denen dann immer sagen, ja, also wir haben da ein paar Änderungswünsche. Und so wird das halt nach und nach alle ihre Werte, wofür sie stehen, werden kaputt gemacht. Und
ja. Also eine Empfehlung.
Ich kann es noch nicht abschließend sagen, aber der britische Sitcom-Blog-Autor empfiehlt sie, also muss es gut sein, der weiß, wovon er schreibt. Und bis jetzt bin ich auch recht angetan. Also ich habe jetzt vor, die ein bisschen mehr zu schauen.
Sehr gut. Ja, da gibt es sicher einiges nachzuholen, den britischen. Ich habe ja auch eine Zeit lang sehr gern britische Sitcoms geschaut. Black Books habe ich sehr gern geschaut, über so einen miesepetrigen Buchladenbesitzer irgendwie. Das war ganz gut. Was war noch? How Not to Live Your Life war auch ganz nett.
Ah, okay, ja.
So einen britischen, der wirklich selber einen Unsympathler spielt, einen oberflächlichen, aber das war auch sehr lustig. Der muss ich auch schon auf das Blog. Das
britische Sitcoms. Ich glaube, der ist Autor bei Titanic oder so. Oder
war auch. Oder
so. Ja.
Ja.
Ja, er schreibt ja auch immer so Humor, wissenschaftliche Betrachtungen und so.
Das ist schon auf einem anderen Level der
Betrachtungsweise.
Und er muss an schon in den Meta-Rahmen geschaut.
Er muss einen extremen TV-Konsum haben, weil er referenziert er ständig irgendwelche anderen Sitcoms und alle Sachen, die man aus dem Deutsch, also so aus dem, die ich nicht kenne, also die nicht
Mainstream sind. Gerade die früheren Sachen von britischen Serien kaum mitbekommen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wann das begonnen hat, dass so aktiv britische Sitcoms hier dann ausgestrahlt wurden. Vielleicht das mit diesen, war das American Life? Nein, wie hat das geheißen? Little Britain war so, aber auf jeden Fall eine Sitcom, die dann so groß durchgestartet ist. Diese zwei Leute,
die mal Sketches.
TV-Konsum. Ja, genau, also ich auch nicht. Ich weiß es nur von früher, wann das so angefangen hat.
Aber ich denke, das muss ja dann total traurig sein, weil
Couplings haben sie auch
Deutsch niedersynchronisieren und da wahrscheinlich jeden Spaß entfernen, der drinnen ist.
Gute Frage. Bei Little Britain haben sie das auch deutsch synchronisiert dann noch? Ja, ich glaube schon.
Ich kann mich nur erinnern, wie ich jung war, gab es Spitting Image im Original mit Untertiteln. Also das war 70er gewesen oder 80er und das war so halt mit so Puppen und so und das war für uns Humor.
Ja, die waren eine Zeit lang ganz berühmt. Die waren so ein Pop-Phänomen. Diese Plastikpuppen waren das, oder? Mit diesen verrunzelten Gesichtern.
Ja, es waren halt so die Politiker als Puppen dargestellt. Und ja, jetzt Standard gibt es dann überall, aber damals war es halt so ganz cool. Die Thatcher als böse Puppe und halt böser britischer Humor. Und so.
Ja.
Ja, die können das.
Immer wieder.
Ja, sonst.
Ja, wir haben ein Thema, wir haben es vollkommen vergessen, unsere Hörer haben uns...
Wir haben
Hörer,
genau.
Oh, das ist viel besser, weil ich glaube, ich werde mein letztes schöner Leben-Thema nämlich hier aufsparen, weil da geht es um den Lars von Trier-Film und den habe ich eigentlich nur zur Hälfte gesehen, weil da kommt im April dann der zweite Teil raus. Und den werde ich, glaube ich, dann bewerten, wenn ich dann beide Feature gesehen habe. Ja, genau.
Double Feature-Besprechung. Was haben unsere lieben Hörer...
Der Andreas, ein lieber Stammhörer, hat uns gepostet eine Story über die CryEngine. Da gibt es nämlich jetzt eine...
wird auf Linux portiert? Oder?
Genau, richtig. Eine Ankündigung, dass das auf Linux portiert wird. Es ist noch nicht da, es ist jetzt mal eine Ankündigung.
Und das ist auch die deutsche Hightech-Engine von Far Cry und wie heißt der Nachfolger?
Ist das deutsch? Wirklich?
Ja,
das
ist deutsch, deutsche Firma.
Ja.
Brüderpaar.
Genau, und der Andreas meint auch, erstmal auf Confirm warten. Ich habe heute auch einen Podcast gehört, nämlich das Binärki Vita, die haben auch gemeint, Vorsicht halt mit diesen Vorankündigungen. Auf jeden
Fall große Aufregung in der Linux-Gaming-Szene, ja, also Mainstream-Games kommen auf Linux.
Besonders, ich bin auch hellhörig geworden in Kombination mit SteamOS, diesem eigenen Linux-Betriebssystem für Spiele.
Das entfacht jetzt so einen Medienhype, ja, Linux und Gaming geht plötzlich.
Und das könnte super. Also ich überlege mir jetzt die nächsten Tage oder Wochen mal SteamOS als Dual-Boot auf meinem Windows-Rechner einzuhören, weil ich habe schon viel, Spiele, müsste ich unter SteamOS haben.
Also du hast ja schon Spiele.
Weil ich über das Humble Bundle ist ja praktischerweise, dass Spiele, die für mehrere Plattformen vorhanden sind, werden dann auch angeboten. Da
kannst du mal unter Linux-Konsolen gehen.
Richtig, und das ist gar nicht mal so wenig. Also hoffentlich das was.
Und dann haben wir von Kevin einen Leak bekommen, und zwar ging es da um Übersetzungssoftware.
Ja, Transcript.
Okay, also lieber Kevin, vielen Dank für den Link. Ich bin leider noch zu groggy, um ihn mir angeschaut haben zu können, aber ich werde auf jeden Fall das nachverfolgen und darüber berichten.
Ja, das ist ja ein altes Klagelied von dir, nämlich, dass jetzt nicht nur wegen den Shownotes, aber generell, dass du gerne Transcripts von einem Podcast hättest. Vielleicht wäre das ja, das wäre super, wenn es da eine Hilfe gäbe. Schauen wir mal. Werden wir uns anschauen.
Ja, sonst kann ich in eigener Sache noch erzählen. Ich habe in Chemnitz natürlich ein Rissjournal aufgelegt, das extra habe ich nachdrucken lassen und das sind auch ganz gut weggegangen.
Die erste Ausgabe?
Noch die erste Ausgabe, und was sehr schön war, ich habe ja über das letzte einen Artikel über letzte Chemnitz 2013 gehabt und das natürlich an den Leuten gebracht und dann wieder vorher haben gesagt, ja, du hast ja voll nett über uns geschrieben und dadurch.
Von dir oder von Gastautor
war das? Nein, von mir. Nein, alles war von mir.
Vom Riesen? Oder hast du schon noch Gastautor?
Ich habe von opensource.com ein paar Sachen übersetzt, aber das war von mir. Ne? Mhm. Und da habe ich dann selber gemerkt, ich habe über die letzte Chemnitz damals natürlich gebloggt, ich glaube 2 Wochen später oder so, und das auch verschickt und so, und die haben das auch gewusst, aber es ist was anderes, ob du weißt, dass irgendjemand im Internet was gepostet hast oder ob dir jemand wirklich ein Papier in die Hand drückt und der blättert drin nach, also die Lesewahrscheinlichkeit ist höher.
Also, ja, das ist wahrscheinlich das.
Es ist ein Unterschied, ob du was auf Papier was machst.
Also, definitiv,
ist nicht so umweltfreundlich, aber aus Marketinggründen zahlt sich's aus, dass du sozusagen auf mehreren Medien fährst.
Ist ja, wie das schon der Harald letztes Mal gemeint hat, mit der Software und mit der Hardware, wenn man was zum Anfassen hat, ist es halt noch immer was anderes. Ja. Also diese Haptik und das Werk dann in der Hand zu halten, das ist natürlich auch für die Leute, die dann da mitmachen, sicher schön.
Und sonst kann ich nur aufrufen, also ich bin jetzt noch bis Mittwoch busy, aber dann sollte ich endlich Zeit haben. Und ich arbeite jetzt volle Wäsche dann an eben Rissjournal Ausgabe 2. Mhm. Ich hoffe, ich schaffe es, dass das Ende März, Anfang April rauskommt.
Nice.
Ja, hab genug Stories, aber ich freue mich über jeden, der mithilft, mir irgendwas schreiben kann.
Also Input ist gewünscht.
Input ist gewünscht, speziell bräuchte ich Rezensionen von Open Source Spielen. Das würde mich sehr interessieren und ist sehr zeitaufwendig, deshalb komme ich nicht selber so dazu. Aber auch sonst, wer irgendwas, was irgendwie annähernd Open Source ist oder Open Education oder Open. Ja, einfach Artikel schreiben und GitHub-Projekt. Pull-Request machen oder einfach nur E-Mail schreiben und freue mich. Ansonsten, ja, ich könnte auch Leute gebrauchen, die sich gut mit LaTeX oder Layout auskennen. Und sonst alles. Ja. Demnächst.
Genau.
Wir haben bisher keine Bitcoin-Updates bekommen.
Nein, haben auch nicht.
Also möglicherweise schon. Auch diesmal nicht.
Genau.
Ja, und schon. Ja.
Danke für alle Flatterer.
Genau,
an der Stelle. Das ist auf jeden Fall immer eine große Freude. Jedes Feedback. Man lächelt ja danach als Podcaster.
Von unserem Sponsor, unsere einzigen Einnahmen. Ne?
Super, ja. Also, danke.
Danke, Burschen. Ja.
Und ich würde sagen, ich habe jetzt nichts mehr. Also, den Lars von Trier, das ist so ein Downer, weißt du, den würde ich gerne ja mal zwischen einschlagen, wenn wir wieder ein lustiges Thema danach haben.
Mal positiv
an. Ja, genau. Okay. Also, schön war's. Bis nächste Woche.
Und grüß euch. Bis nächstes Mal.
Ciao.
Satoshi doch nicht gefunden. Mark Docs wusste von Problemen. Goldman Sachs Bitcoin Report. Neue Zugänge bei der Bitcoin Foundation. Eric Schmidt lobt Potenzial von Bitcoin-Technologie.
Bitcoin-Straße in den Niederlanden.
Wikipedia-Gründer akzeptiert Bitcoin.
Investments bei OKCoin und Bitstamp.
Diese Folge 66 findet ihr unter bitcoinupdate.com.